Weiter geht's im Gespräch mit Rainer Feldbrügge. Systemisches Prozessmanagement, das war unser Thema. Und heute erfahren wir unter anderem nochmal mehr darüber, wie wirksam eine gute Moderation in einem Workshop zur Prozessmodellierung sein kann. Wir hören darüber, wie richtig produktive Zeitverschwendung geht. Und am Ende verrät er uns sogar, warum er genau dieses eine Buch dazu geschrieben hat. Mehr ach so als ISO. Willkommen zu dieser Hörreise für selbstbewusste Managementsysteme. Hier geht es darum, wie Menschen und Managementsysteme ticken und bremsen und wie du sie gut und wirksam miteinander verbindest. Ich bin Susanne Petersen, deine Reisebegleitung und wünsche dir viel Spaß und ach so's mit dieser Episode.
Wunderbar, was wir jetzt gerade schon alles an wichtigen, ja, Erkenntnissen sammeln konnten. Ich schaue mal kurz, was da schon alles da ist, einfach um zu schauen, an welchem Punkt mache ich jetzt weiter, weil ich habe mir jetzt schon ein paar Fragen aufgeschrieben, die unglaublich spannend wären. Für mich ist zunächst mal absolut faszinierend, dass sie es schaffen, in solchen Workshops halt die Menschen zum Nachdenken zu bringen, zu wirklich wichtigen Erkenntnissen, dass wir alle unter einem Dach agieren und im Unternehmen das Beste fürs Unternehmen wollen und nicht nur in den einzelnen Sparten. Dummerweise ist ja, dass unsere Aufbauorganisation als hierarchisches Konstrukt in Linien oder in Silos leider genau dafür gemacht, dass es diese unterschiedlichen Interessenvertreter gibt. Und in der Regel lernen wir nicht, wie wir miteinander ins Gespräch kommen. Deshalb hat so ein Moderator dann manchmal auch eine ganz, ganz spannende Aufgabe. Also das nochmal so als wichtige Erkenntnis. Was ich auch interessant fand, dieses Thema Oszillieren. Und an dem Punkt habe ich mir dann aber auch die Frage gestellt, okay, Sie haben jetzt diese Diskussion geführt, Sie haben die Erkenntnisse gesammelt. Was mache ich jetzt damit, wenn ich diesen Prozess modelliere? Mit den ganzen Prozessen, den Wenns und Abers, den Montags und Dienstags oder den ganz oder gar nichts, was schreibe ich jetzt in diesen Prozess, damit ich sinnvoll danach arbeiten kann? Also der Fachmann, zum Beispiel der Informationssicherheitsspezialist, wird ja darauf bestehen, dass diese Sicherheitsmaßnahme da jetzt reinkommt. Das muss so sein, das ist Vorschrift. Was macht man mit solchen Vorgaben dann?
Ja, meistens ist es ja so, dass diese Vorschriften dann irgendwo in Richtlinien drinstehen, häufig aber nicht im Prozess als Begrenzer berücksichtigt wurden. Was wir jetzt im Prozessmanagement dann damit tun, ist, dass wir die Outputs, also das Ergebnis des Prozesses, festhalten, dass wir die Begrenzungen als Erfolgsfaktoren des Prozesses festhalten und sagen, wenn wir dieses Ergebnis erreichen, dann brauchen wir dafür folgende Eigenschaften. Also wir müssen die Eigenschaft erfüllen, dass wir Vorschriften einhalten. Wir müssen die Eigenschaft erfüllen, dass wir kundenfreundlich kommunizieren. Wir müssen die Eigenschaft erfüllen, dass unsere Kommunikationsmasken, mit denen wir arbeiten, die Dialoge, dass die ergonomisch sinnvoll sind, damit sich die Kunden damit zurechtfinden. Und es gibt so viele Eigenschaften, die unser Prozess erfüllen muss, damit er gut wird. Also Erfolgsfaktoren. Und in dem Moment, wo ich einfach mal sammle, welche Eigenschaften sind das? Reihen sich Eigenschaften ein, die jetzt so eine Kundenorientierung in den Vordergrund rücken, wie Eigenschaften der Kundenkommunikation, die qualitative Dinge in den Vordergrund rücken, dass die Verpackung und Lieferung und Produkteigenschaften, die eingehalten werden müssen. Und es reihen sich regulatorische Begrenzungen, die wir einhalten müssen, Sicherheitsbedenken, Dinge, die wir halten müssen. Das reiht sich alles in einer Reihe von Erfolgsfaktoren ein. Und unser Ergebnis bekommt eine klarere Struktur. Also das Ergebnis ist einfach nicht nur, der Kunde kriegt seine Lieferung, sondern der Kunde kriegt seine Lieferung unter bestimmten Bedingungen. Und in dem Moment, wo ich schon allein den Rahmen etwas ändere und das nicht als Begrenzung tituliere, sondern als Erfolgsfaktor tituliere.
Fürs Unternehmen, ja.
Für das Unternehmen und die Erfolgsfaktoren, die aus unterschiedlichen Perspektiven der Betrachtung wichtig sind, einfach mal nebeneinander gleichberechtigt als Erfolgsfaktoren benenne, sind wir schon in einer anderen Form von Betrachtung, weil alles positiv ist. Und wie gesagt, dann kommen wir an den Punkt, ja, alles können wir nicht gleichzeitig erreichen. Also müssen wir jetzt schauen, wie viel von jedem ist notwendig. Und dann ergeben sich daraus Anforderungen an den Prozess, Anforderungen an jede Aktivität im Prozess. Und ich kann jetzt rückwärts den Prozess durchgehen. Was müssen wir tun, um dieses Ergebnis zu bekommen? Was müssen wir tun, um die Voraussetzungen dafür zu bekommen? Und so weiter. Ich gehe also die einzelnen Prozessschritte, ermittle ich rückwärts, indem ich immer dazu frage, was ist die Voraussetzung dafür, dass wir das so tun können? Und zu jedem Schritt, den wir dann darstellen, der im Modell auch entsteht oder in der Dokumentation, habe ich eine Reihe von Erfolgsfaktoren wieder. Sozusagen, ich habe sie für den ganzen Prozess und ich habe sie dann für jeden Schritt. Und ich sage, wenn jemand diesen Arbeitsschritt bearbeitet und am Ende sagt, ich bin fertig, was heißt dann, ich bin fertig? Mhm. Die Agilisten nennen das so Definitions of Done.
DOD, genau.
Ja, was gehört eigentlich dazu, damit du sagen darfst, ich bin fertig? Und zu wissen, alle, die nach mir etwas im Unternehmen tun, in diesem Prozess, die verlassen sich darauf, dass wenn ich sage, ich bin fertig, dass ich wirklich alles gemacht habe, was zu fertig gehört. Und das bezieht sich einerseits auf die dinglich greifbaren Ergebnisse. Das bezieht sich aber auch auf alle diese Erfolgsfaktoren, die wir genannt haben. Dann was bezogen auf diesen Erfolgsfaktor muss ich bei dieser Aktivität berücksichtigen? Mhm. Und dann kriegen wir eine Prozessbeschreibung. Ich bin noch immer nicht so weit, dass es ein Modell sein muss. Ich finde Modelle toll, aber es muss nicht sein, wo ich jedem, der etwas tun soll in dem Prozess, eine Checkliste an die Hand gebe. Das musst du erledigt haben. Von dem musst du sagen, dass du es gut gemacht hast, damit am Ende was Gutes rauskommt. Mhm. Und wir alle, die in dem Prozess eine Aufgabe erledigen, wir alle gehören zu einem Team. Und dieses Team als Ganzes trägt die Verantwortung dafür, dass am Ende was rauskommt. Mhm. Dass wir innerhalb unseres Teams die Arbeit aufteilen, ist eine andere Geschichte. Aber erst einmal sind wir als Ganzes dafür verantwortlich. Mhm. Das bedeutet immer, du trägst nicht nur die Verantwortung dafür, dass du eine Aktivität gut machst, sondern es gehört immer noch so eine Idee mehr, nämlich die Verantwortung dafür, dass es alles gut wird. Mhm. Sprich, wenn du siehst, dass dem Kollegen irgendetwas nicht gelingt, dann nimm es nicht einfach hin und sage, kann ich jetzt nicht besser, hat der halt Scheiße gebaut und mach weiter, sondern sprich es an, nimm es an. Also nimm es auf und nimm keine unvollständige Arbeit entgegen. Mhm. Und das ist dieses gemeinsame Verantwortung für den Prozess und die Ausführungsverantwortung für deine eigene Aktivität. Du hast immer beide Verantwortung.
Mhm. Okay, jetzt habe ich auch nochmal den Link und die Erkenntnis, warum ist in diesem Buch ein ausführliches Kapitel zum Thema Teamentwicklung? Weil genau diese Denke muss ja tatsächlich auch erstmal entstehen können. Und dazu gehört dann auch ein Stückchen Teamentwicklung, dass man sich einfach dann als Teil in einer ganzen Prozesskette oder Wertschöpfungskette versteht mit einer entsprechenden Haltung für die Zusammenarbeit auch. Das finde ich jetzt nochmal ganz, ganz spannend, dass wir darauf auch zu sprechen kommen.
Ja, und diese Teams sind ja häufig nicht sichtbar im Unternehmen. Mhm. Also, wenn ich so einen Prozess Moderation mache, dass aus allen beteiligten Abteilungen kommen Leute zusammen, dann ist es ja häufig so, dass die Leute untereinander noch gar nicht wissen, dass sie zusammen ein Team bilden. Mhm. Geschweige denn, dass sie dieses Team irgendwie organisieren, dass sie innerhalb dieses Teams einen Zusammenhalt entwickeln. Das Team existiert nicht. Und wir, dadurch, dass wir den Prozess betrachten, existiert erst einmal ein Team. Und dann können wir mit der Teamentwicklung auch anfangen. Mhm. Also zum Beispiel, wir können mal anfangen, dass die Leute sich untereinander vorstellen. Ja. Häufig kennen die sich ja in einem größeren Unternehmen noch gar nicht untereinander. Und das alleine führt dazu, dass mehr Zusammenhalt in dem Prozess entsteht.
Ja. Aber das heißt ja auch, dass man dann auch mehr Zeit braucht, so einen Prozess zu modellieren oder solche Diskussionen zu führen. Das sind wahrscheinlich sehr unterschiedliche Zeitrahmen, die Ihnen auch da zur Verfügung gestellt werden, oder?
Das ist vollkommen richtig. Einige dieser Dinge sind auf den ersten Blick Zeitverschwendung. Hm. Ich stelle aber fest, dass mehr und mehr, dass ich wenn ich diese Zeit investiere, ich es im Laufe des Workshops als Geschwindigkeit wieder erlebe. Das ist wirklich, es geht leichter von der Hand, wenn wir dafür sorgen, dass sie zunächst einmal dieses Bewusstsein entwickeln, wir gemeinsam sind für das Ergebnis verantwortlich. Das braucht, bei einigen Unternehmen braucht das länger, weil das fragmentierte Denken sehr tief verwurzelt ist, dann braucht man länger dafür, in andere geht es schneller. Mhm. Aber da ist dann einfach auch mal sind ein paar teamaktivierende Interventionen durchaus hilfreich.
Mhm. Ich dachte jetzt gerade an den Einstieg in unser Gespräch, als es so darum ging, Sie kriegen inzwischen auch die Erlaubnis, tiefer zu fragen. Das wäre natürlich ein sehr guter Grund, wenn man in der Auftragsklärung deutlich machen könnte, an der Stelle passieren noch ganz andere Prozesse. Aber die brauchen halt Zeit und die brauchen Raum.
Ja, also ich beginne manch eine dieser Prozessthemen, Prozessdiskussionen mittlerweile auch mit Lego-Spielen.
Ah ja.
Und sage, ich lade Sie jetzt erstmal eine halbe Stunde Zeit zu verplempern.
Schöne Einladung.
Ja, weil, also wenn ich sage, das ist eine wichtige Intervention, dann kriege ich sozusagen die Rückmeldung auf Zeitverschwendung. Mhm. Wenn ich gleich sage, wir machen jetzt mal eine halbe Stunde Zeitverschwendung, kann sein, dass es für uns was Hilfreiches bei rauskommt. Und lasse eben eine gemeinsame Aufgabe haptisch lösen, dann merke ich nachher, dass die Diskussion um das gemeinsame Prozessergebnis, die flutscht. Mhm. Also es kommen einfach nachher schneller die wichtigen Punkte auf das Flipchart, als wenn ich den Leuten also nur auf der Kopfebene anspreche.
Ja, Sie haben in der Eingangssituation quasi schon eine ganz bestimmte Sichtweise auch in den Köpfen verankert, nämlich dass es zusammen gute Ergebnisse geben kann.
Ja.
Sehr schön. Das hat auch was mit dem Rahmen, den Sie gerade angesprochen haben, zu tun.
Ja.
Was ich jetzt sehr spannend finde, ist, ich habe immer noch den Konflikt, diese vielen Erfolgsfaktoren zu dosieren. Also wie geht man damit um, dass mir zwar klar ist, was ich jetzt alles umsetzen müsste eigentlich, aber dass da die verschiedenen Vorschriften, dass das immer noch nicht zusammenspielt. Wir haben ja über Dilemmata gesprochen.
Mhm. In Bezug auf das Dilemma müssen wir am Ende immer sehen, es gibt keinen Weg, ein Dilemma aufzulösen. Aber es würde zum Beispiel helfen, die einzelnen Erfolgsfaktoren wegzudenken und zu sagen, was würde passieren, wenn wir diesen Erfolgsfaktor aus unserer Überlegung herausnehmen.
Okay, damit könnte ich Risiken nochmal deutlich machen, auch Konsequenzen. Ne?
Ja, um die Risiken nochmal deutlicher zu machen und um auch die einzelnen Erfolgsfaktoren auf ihren Kern zu reduzieren. Mhm. Also was würde fehlen, wenn es ganz fehlt? Wie viel von dem können wir ungestraft wegdenken? Mhm. Das ist dann ein Weg, das Dilemma auf den Kern zu konzentrieren und dann eben auch festzustellen, zu sagen, okay, am Ende bleibt ein Dilemma übrig, das wir nicht auflösen können. Dann gegebenenfalls auch zur Diskussion stellen, ist es überhaupt möglich, dieses Produkt zu produzieren?
unter diesen Rahmenbedingungen?
Ja. Also wenn innerhalb des Unternehmens sagen die Konfrontation so fest ist, dass man sagen muss, es ist gar nicht möglich, dass ihr es auflöst, dann ist das auch eine Intervention, weil sie dann irgendwann feststellt, sorry, aber nicht möglich geht ja gar nicht. Also müssen wir ja jetzt eine Lösung. Also irgendwann muss man springen auch über ein Dilemma. Das kann ich aber als Berater nicht tun. Also ich kann nicht sagen, was richtig ist. Ja, das ist ja dann auch so eine sehr verbreitete Haltung gegenüber dem Berater zu sagen, jetzt sagen Sie uns doch, wie es richtig geht. Ein Dilemma kann ich auch nicht aufnehmen. Ich kann auch nicht über Wasser auf.
Kenne ich. Mhm.
Also da müssen wir das deutlich machen, dass das Dilemma auf den Kern reduzieren, wenn es am Ende immer noch stehen bleibt und nicht auflösbar ist und nicht handhabbare Lösung da ist, dann muss ich eben zur Diskussion stellen, dann ist das nicht lösbar. Wir können dieses Produkt nicht produzieren.
Und das ist ja auch legitim, das ist ja auch ein wichtiger und wertvoller Lernprozess, wenn ich tatsächlich geschafft habe, Risiken herauszufinden und zu sagen, die kann ich so nicht tragen, die kann ich so nicht akzeptieren quasi,
ja.
Dann ist deutlich geworden, okay, hier haben wir was dazugelernt, hier müssen wir jetzt eine wichtige Entscheidung fällen. Ja. Ne? Können wir weiter produzieren, wenn diese Risiken weiter bestehen? Wir hatten gerade in Braunschweig diesen Wahnsinnsbrand, der vielleicht auch mal wieder deutlich gemacht hat, Risiken existieren, über die wir in solchen Systemen reden. Und sich sowas vor Augen zu führen in so einer Diskussion kann ja auch sehr wertvoll sein. Okay, wir müssen den Prozess verändern. Fertig.
Ja.
Ja, wunderbar. Wo ich immer noch ein offenes Ende habe, nochmal das Thema Führung. Die Fachleute, die fühlen sich als Einzelkämpfer. Die Führungskräfte sind außen vor, weil letztlich kann ein Wadenbeißer nur ein Wadenbeißer sein. Der gebissen wird, muss entscheiden, was er damit macht.
Da wäre es mir nochmal wichtig, darauf zu schauen, dass Managementsysteme, also Führungssysteme, den Zweck haben, dass die Unternehmen gut führen. Das ist das, worum es geht. Mhm. Also Ziel ist, wenn ich ein Qualitätsmanagementsystem habe, dann ist das Ziel, dass meine Führung Qualität ausreichend in der Beobachtung hat. Das ist das Ziel. Darum geht es. Und wenn es um Umweltmanagementsystem geht, dann geht es darum, dass meine Führung Umweltfaktoren ausreichend in der Beobachtung hat und auf dem Schirm hat. Mhm. So. Was immer der Gegenstand eines Managementsystems ist, wir wollen erreichen, dass das, was wir tun, um zu führen, die Aspekte ausreichend berücksichtigt. Darum geht es. Darüber hinaus will das Managementsystem aber auch Kriterien aufzeigen, an denen das Unternehmen erkennen kann, ob wir das denn tun oder nicht. Also machen wir Umweltfaktoren ausreichend sichtbar, beobachtbar in unserer Führung, thematisieren wir sie ausreichend, lenken wir ausreichend Aufmerksamkeit darauf. Kann ich ja jetzt sagen, ja, machen wir. Und da kann jeder sagen, ja, machen wir, weil es keine Kriterien gibt, an denen ich denn unterscheiden kann. Ja, tust du das jetzt oder tust du das nicht?
Mhm.
Und also machen Managementsysteme noch einen Schritt weiter, als nur zu fordern oder einen Rahmen zu geben, mit denen wir die Aufmerksamkeit auf die wichtigen Dinge legen. Sie geben uns außerdem noch Beobachtungsmerkmale an die Hand, an denen wir selber oder von außen feststellen können, ja, dieses Unternehmen hat tatsächlich eine Führung, mit der die Aspekte Umwelt, Informationssicherheit oder was auch immer die Aspekte sind, ausreichend berücksichtigt werden. Also wir müssen irgendwie nachvollziehbare Kriterien haben, an denen wir sagen können, ja, das stimmt so, oder nein, das stimmt nicht, das ist nur vorgetäuscht, ja. Oder das reicht nicht. Im Kern geht es darum, dass wir die Führung so haben. Es geht nicht darum, dass wir die Auditierungskriterien erfüllen. Es geht immer um die Frage, Wie führen wir?
Also ganz kurz, die Kriterien haben wir jetzt herausgearbeitet, auch mit Hilfe einer ISO und eines Managementsystems. Das heißt, die Leute lernen langsam, worauf es ist, wichtig ist zu achten, wenn man zum Beispiel Umweltschutz machen will. Und jetzt kommt die Führung mit ins Spiel. Also in vielen Managementsystemen haben wir ja tolle Prozesse visualisiert, wie zum Beispiel dann Anlagen gesetzeskonform genehmigt werden können, sodass am Ende nicht irgendwas imitiert wird, was nicht so schön ist für die Umwelt.
Ja, und damit ist ja ein Führungssystem gefordert. Es ist ja gefordert, dass du, bevor du eine Anlage in Betrieb nimmst, sicherstellst, dass du auf die Sicherheit dieser Anlage geprüft hast. Also, dass du, das ist ja Führung. Mhm. Das ist ja die Führung. Ich sorge dafür, dass niemand leichtfertig etwas tut. Ich sorge dafür, dass niemand eine Last mit dem Kran hebt, ohne sie ausreichend verzurrt zu haben. Das ist meine Führung, die ich als Unternehmen muss dafür sorgen, dass das niemand tut. Oder beziehungsweise andersrum, ich muss dafür sorgen, dass jeder eine Last, bevor er sie mit dem Kran hebt, verzurrt. Das ist meine Führungsaufgabe. Mhm. Und das Managementsystem soll einfach dafür sorgen, dass wir das tun. Also, dass wir mit unserer Führung dafür sorgen. Mhm. Und das Managementsystem gibt uns noch Anhaltspunkte dafür, woran merken wir denn, dass wir das tun? Also dafür sorgen. Und jetzt ist an der Stelle beginnt das Missverständnis des Managementsystems. Eigentlich geht es darum, wir sollen mit unserer Führung dafür sorgen, dass Arbeitssicherheit überall berücksichtigt wird und dass Arbeitssicherheit nicht zu kurz kommt und dass niemand gefährdet wird. Das ist das Ziel, was wir tun. Das ist das Ziel des Managementsystems. Wir wollen die Führung so etablieren. Und jetzt kann es passieren, dass wir dabei das Ziel, wir wollen so führen, etwas aus den Augen verlieren, beziehungsweise zu schnell darauf achten, an welchen Kriterien wird denn geprüft, ob wir so führen. Und dann sagen wir, okay, dann erfüllen wir doch die Kriterien und dann führen wir ja auch so. Und dieser Rückschluss ist nicht ganz richtig. Mhm. Also der geht nicht auf, sondern eigentlich müssen wir sagen, wenn wir so führen, dann ist das an diesen Kriterien auch beobachtbar. Das geht auf. Meist.
Mhm. Jetzt ist die Frage, wie ist es beobachtbar? Also das ist ja was ich dann in Audits zum Beispiel, ja, was ja auch meine Aufgabe ist, funktioniert dieses Managementsystem, soll ich dann tatsächlich auditieren, ne? Also werden die Vorgaben, die da existieren, die Prozesse, werden die ernst genommen und wie steht die Führungskraft dazu? Woran merken die Mitarbeitenden, dass die Führungskraft dahinter steht und dazu steht?
Das ist das Führen. Mhm. Und wenn ich aber zu schnell darauf schaue, was muss ich denn tun, damit der Auditor sieht, dass ich richtig führe, dann besteht die Gefahr, dass der Umkehrschluss erfolgt. Im Sinne von, wenn das beobachtbar ist, dann wird auch geführt. Mhm. Und dieser Umkehrschluss passt nicht. Mhm. Weil dann würde es bedeuten, wenn ich die sowieso Dokumente habe und regelmäßig pflege in meinem Unternehmen, dann achte ich auch auf Arbeitssicherheit oder dann achte ich auch auf Umweltschutz. Und das stimmt nicht. Mhm. Das ist ja auch ein Dilemma. Du kannst Führung nicht sehen. Und trotzdem willst du es bestätigen. Hm. Also die Auditierungs- oder Zertifizierungsstelle möchte bestätigen, dass dieses Unternehmen ein wirksames Qualitätsführungssystem hat. Also dass sie wirksam für Qualität oder Arbeitssicherheit oder was auch immer führt. Mhm. Das willst du von außen beobachten, aber eigentlich ist Führung etwas, das man nicht beobachten kann. Mhm. Du kannst nur ein paar Kriterien aufzeigen, an denen du indirekt festmachst, dass da Führung passiert. Und es ist und bleibt immer das Dilemma, dass du etwas nicht beobachtest, beobachtbar machen willst. Und vor diesem Dilemma stehen alle Zertifizierer, alle Auditoren. Und Ich glaube aber, dass sie das Dilemma aus dem Auge verloren haben und glauben, wenn sie die Kriterien abchecken auf der Checkliste, würden sie Führung beobachten. Und das ist nicht so. Sie sehen sozusagen nur die Zeichnung oder die Schatten an der Wand, die sie abhaken können. Die Führung passiert draußen mit dem Rücken zum Höhleneingang. Und also das, was auditiert werden kann, garantiert nicht gute Führung.
Das ist jetzt nochmal eine richtig spannende Frage.
Wenn ich mich darauf konzentriere, dass ich nur oder primär die Kriterien des Auditierens erfülle, dann heißt das noch nicht, dass wir dabei auch Führung entwickelt haben. Und das kann sogar dann so weit führen, dass da nur ein Schaufenster aufgebaut wird. Mhm. Und ich bin der Meinung, das ist legitim. Aber das sollte mir klar sein. Mhm. Ich kann sagen, wir haben nicht die Möglichkeit, wir haben nicht die Zeit, wir haben nicht die Veränderungsbereitschaft, wir wollen nicht zu tief da rein, aber wir brauchen dieses Zertifikat. Mhm. Dann muss mir aber klar sein, ich mache das jetzt, um einen Schein zu wahren. Und der Punkt ist, das darf man nicht sagen. Also das darf im Unternehmen niemand sagen. Auch das ist wieder ein Dilemma. Aber ich muss es mir als in dem Moment, wo ich den Auftrag sozusagen Managementsystem einführe und vergebe oder im Unternehmen, muss ich mir darüber Gedanken machen. Will ich das eine oder will ich das andere? Und dann kommt jetzt noch ein weiterer Aspekt dazu. Es ist durchaus möglich, dass der umgekehrte Weg wirkt. Also, dass ich zuerst auf die Einhaltung der beobachtbaren Kriterien achte und dadurch, dass wir das tun, die Haltung entsteht. Das ist möglich, aber nicht häufig zu beobachten. Also sich darauf zu verlassen, dass wenn wir das Managementsystem, die Zertifizierungskriterien erfüllen, dass dadurch bedingt auch qualitätsorientierte Führung entsteht, ist möglich, aber es passiert nicht von alleine, sondern ich muss dann auch die Führungskräfte an die Hand nehmen. Ich muss mit ihnen darüber nachdenken, wie wir denn jetzt diesen Formalkram, als den sie das ja bezeichnen oder ansehen, wie wir ihn denn jetzt dazu nutzen, dass wir unsere Führung verbessern. Aber dazu brauche ich die Bereitschaft der Führungskräfte, über Führung zu sprechen.
Und das beinhaltet zum Beispiel die Frage, an der wir vorhin schon gestreift sind, nämlich, dass wir einen Prozess modellieren und dann deutlich machen, welche Erfolgsfaktoren auch tatsächlich erfüllt sein müssen, um dann zum guten Ergebnis zu kommen. Und wer sollte die Entscheidung darüber fällen, in welchem Maße wir diese Erfolgsfaktoren dosieren, welche Risiken wir tatsächlich akzeptieren können, wenn wir diese Sicherheit ein bisschen runterfahren und da den Schutz vielleicht erhöhen, was auch immer. Das sind ja dann auch nicht die Fachkräfte, die die einzelnen Erfolgsfaktoren reinbringen, sondern das wären aus meiner Sicht eben auch die Führungskräfte. Und wenn man es schafft, die ins Nachdenken zu bringen darüber, dass es A, Dilemmata gibt, dass es am Ende ein gutes Ergebnis fürs gesamte Unternehmen geben soll und dass einfach nicht alle Erfolgsfaktoren gleichzeitig immer befriedigt werden können, dann sind wir schon einen Riesenschritt gegangen.
Das ist richtig und das führt uns wieder zu einem Dilemma. Einerseits müsste ich die operativ tätigen Personen, die an einem Prozess beteiligt sind, in dem Workshop zusammenbringen und ihre Erfahrungen einbeziehen. Andererseits müssten die Führungskräfte sehen, was die operativen Leute diskutieren, weil sie müssten deren Perspektive annehmen. Und die Leute, die operativ agieren, müssten die Perspektive der Führungskräfte verstehen. Warum sie? Also eigentlich müssten wir das einen übergreifenden Dialog führen.
Genau.
Meine Erfahrung ist allerdings in der Praxis, dass in dem Moment, wo ich Führungskräfte im Raum habe, eine andere Kommunikation entsteht und die operativ tätigen Personen nicht mehr ihr Wissen und ihre Erfahrung in dem notwendigen Maß einbringen.
Spannende Frage. Wen hole ich zu so einer Modellierung zusammen?
Ja, Also kann es auch hier wieder eine Lösung sein, mache beides und zwar aber nicht beides gleichzeitig, weil das stört sich und gehe quasi in eine Form von Pendelmoderation.
Ja.
Und da braucht man dann auch Moderationsformen und auch die Bereitschaft von Führungskräften, diese Perspektiven zu sehen und zu akzeptieren und auch Dilemmata zu erkennen.
Ja.
Und zu sehen, das ist eigentlich meine Führungsaufgabe, dass ich da, wo man eigentlich nicht weitergehen kann, eine Entscheidung treffe, wie wir weiterkommen.
Ja.
Um dann auch bei den Leuten im Team das Verständnis zu entwickeln, die Führungskraft kann eigentlich gar nicht richtig entscheiden, weil richtig gibt's gar nicht. Aber es ist gut, dass der eine Entscheidung trifft und damit eine Verantwortung übernimmt. Da bin ich dankbar für.
Ja.
Dadurch, dass er eine Entscheidung getroffen hat, kann ich jetzt damit arbeiten. Also wir brauchen hier auch in dem Prozess Verständnis, ein Miteinanderreden zwischen operativen Teammitgliedern und den Führungskräften, die den Prozess beauftragen.
Ja.
Auf keinen Fall reicht es, lediglich mit der einen Seite zu sprechen, um einen Prozess gut zu modellieren. Und ich denke, darum wird jetzt schon mal deutlich, was ich eingangs gesagt habe, die Syntax der Prozessmodellierung ist in dieser Frage das kleinste Problem.
Und auch sie erfasst das Problem auch nicht, weil ich kann nicht alles im Prozess erfassen. Ich kann den Moment, wo ein operativer Mitarbeiter vor dem Dilemma steht, lege ich jetzt mehr Wert auf die Qualität oder auf die Arbeitssicherheit, kann ich nicht im Prozess festlegen. Das heißt, ich muss mir vorher überlegen, an welchen Stellen Dilemmata entstehen können und was dann geschehen soll, wo ein Mitarbeiter, der im Grunde ja immer nur versucht, gute Kompromisse zu finden, um seinen Job gut zu machen, an der Stelle Rückendeckung kriegt zu Fragen, die eigentlich nicht er alleine klären sollte.
Ja, Prozessmanagement in all seinen Ausformulierungen und in all seinen Methoden, sei es die Prozessmodellierung oder sei es dieses Kennzahlengedöne, oder die Prozessbeschreibung ist ein sehr rationales Herangehen an Herausforderungen und suggeriert eine Eindeutigkeit, die es aber in der Realität nicht gibt. Und das wichtigste Learning für das Prozessmanagement ist und für alle Prozessmanager, die Rationalität, Eindeutigkeit und Klarheit, die dir alle die Prozessmanagement-Tools suggerieren, existiert in der Wirklichkeit nicht. Dieses Prozessmanagement ist nur ein Instrument, um das Maß an Unklarheit etwas zu reduzieren. Aber es ist nicht ein Instrument, um Klarheit herbeizuführen. Und wenn das Prozessmanager angenommen haben, dann ist schon viel gewonnen.
Ja, finde ich auch. Was jetzt absolut ganz wunderbar ist, ich habe mir gerade überlegt, jetzt sind 1,5 Stunden um. Wir haben besprochen, dass wir ungefähr 1,5 Stunden miteinander sprechen wollen. Wie kriege ich jetzt die Kurve zu einem guten Ende und was kann ich für eine Frage stellen? Und Sie haben die jetzt beantwortet, ohne dass ich sie gestellt habe. Meine Frage wäre, was kann man für Menschen, die in Managementsystemen genau vor der Frage stehen, wie kann ich hier gut Prozesse modellieren, die funktionieren und wie schaffe ich es, mein Thema gut unterzubringen? Was kann man denen aus Ihrer Perspektive mitgeben? Und Sie haben das absolut brillant jetzt formuliert, dieses wichtige Aha-Erlebnis. Ein Prozess ist eine Form, Dinge zu strukturieren, Situationen zu vereinfachen und zu modellieren aus einer Realität heraus, die halt sehr komplex ist, die Dilemmata beinhaltet, die Widersprüchlichkeiten beinhaltet und ich kann das nicht alles reduzieren, aber ich kann es zumindest in einem Arbeitsprozess, in einem Erarbeitungsprozess deutlicher machen, bewusster machen und ich kann Diskussionen anregen zwischen den Disziplinen. Und insofern ist das für mich jetzt auch ein ganz, ganz wichtiges Learning noch. Gibt es dem noch irgendwas hinzuzufügen?
Ja, ich denke, zusammenfassend, alle Managementmethoden sind gute Instrumente, um Unsicherheit zu reduzieren. Aber ich muss mir immer im Klaren sein, dass ich die Unsicherheit damit nicht wegmache, sondern nur zum Zwecke meines Denkens und Entscheiden für mich handhabbar mache. Aber die Unsicherheit bleibt immer da.
Ja, wunderbar. Meine Güte, das war jetzt unglaublich interessant für mich und spannend. Wir haben das Gespräch ja sehr offen im Einstieg gemacht und waren beide wahrscheinlich gespannt, wo es uns hinführt. Ich bin jetzt absolut glücklich über das Ergebnis, weil viele, viele wichtige Punkte angesprochen wurden. Und vor allen Dingen, weil ich hier nochmal eine Sichtweise mit Ihnen integrieren konnte in meinen Podcast und in die Welt der Managementsysteme, die so wichtig ist, um das alles zu handhaben, nämlich die systemische Sichtweise, dass wir darüber gesprochen haben, dass es Komplexität gibt, dass es Dilemmata gibt, wo diese Komplexität auch in so einem Prozessmodellierungsprozess auftaucht und so weiter und so fort. Und wir haben sogar Tools angesprochen, die hier weiterhelfen, zum Beispiel das Tetralemma oder bestimmte Fragestellungen. Also herzlichen Dank für diese vielen, vielen Impulse.
Oh, halt, da war ja noch was. Wir wollten doch noch mal kurz auf das Buch zu sprechen kommen.
Weil ich bin ja über dieses Buch überhaupt auf Sie aufmerksam geworden. Wir kennen uns ja aus keinem Arbeitskontext, aber mir ist das Buch halt aufgefallen, weil dieses Stichwort systemische Prozessentwicklung, Prozessmanagement, ne?
Systemische Prozessmanagement, ja.
Das, weil dieses Systemische da drauf steht. Und das hat mich magisch angezogen. Und nach dem ersten Satz in der Einleitung hatten Sie mich auch, den muss ich mal kurz vorlesen, den finde ich absolut genial. Unternehmenskultur ist wie der Basslauf in der Musik. Da ich selbst gerne singe und Musik liebe, hat mich das sofort eingefangen. Und ich finde das Bild, dass Kultur ein Basslauf ist im Unternehmen, schon mal ein wunderbares Bild, einfach für Kultur auch. Wie sind Sie eigentlich auf den Gedanken gekommen, dieses Buch zu schreiben?
Ich habe schon eins geschrieben und das war nach einem Projekt 2005. Mhm. Da kam eine Kollegin auf mich zu und sagte, ich habe eine Lektorin kennengelernt, die würde gern unseren Prozessmanagement-Kurs als Buch veröffentlichen. Dann haben wir das gemacht und das hieß alles, was man über Prozessmanagement wissen muss. Mhm. Und es war halt sehr mit den Erkenntnissen der rationalen Methoden eins nach dem anderen im Grunde aber auch austauschbar.
Ja.
Und als ich in der systemischen Ausbildung war, habe ich an so vielen Stellen gesehen, dass das, was ich dort gelernt habe, ideal anknüpft an die Themen im Prozessmanagement, dass diese Perspektiven aber dort nie zur Sprache kommen. Letztendlich stelle ich fest, Prozessmanagement ist etwas hochgradig Systemisches. Mhm. Das ist ein Instrument der Organisationsentwicklung der gesamten Organisation. Das müsste man so mal darstellen. Mhm. Und ich bin seinerzeit auf Fritz Simon zugegangen, der den Kurs geleitet hat, der auch selber als Verleger des Karl-Auer-Verlags eine Reihe von systemischen Methodenbüchern gesagt. Fritz, wie wäre es, wir würden einen Band machen, Einführung in das systemische Prozessmanagement. Und er sagte, Fritz, das ist keine gute Idee. Du bräuchtest hier mehr. Du bräuchtest ein richtiges Handwerksbuch. Mhm. Ein theoretisch gut fundiertes Handwerksbuch. Das müsstest du schreiben. Mhm. Und ich glaube, dann würdest du damit eine Lücke füllen. Das war 2014 oder 15, dass er das zu mir gesagt hat. Ja. Und das wirkte in mir nach, immer wieder. Ein theoretisch gut fundiertes Handwerksbuch. Und immer, wenn ich Prozessmanagement-Bücher in die Hand genommen habe, ich sage, ja, Handwerksbuch, ja, schön, aber es fehlt mir der Fundus darin, also dieses in die Tiefe gehen. Mhm. Und die Pandemie hat mir dann die Gelegenheit gegeben, ja, weil man sitzt zu Hause, kann nicht zum Kunden rausfahren, was machst du in der Zeit? Sage, jetzt machst du das.
Die Chance.
Und der Karl-Auer-Verlag hat mir dann gesagt, ja, 2024 können wir das veröffentlichen, vorher haben wir keinen Platz. Mhm. Und bei Schäfer-Pöschel, die haben gesagt, wow, das wollen wir haben, das passt bei uns in die systemische Reihe. Mhm. Und es sollte erst teamorientiertes Prozessmanagement heißen. Dann kam der Verlag und sagte, nee, das Wort systemisch braucht man da drin. Nennen Sie systemisches Prozessmanagement und deswegen steht im Untertitel Unternehmen digitalisieren, Teams mobilisieren.
Ja, und das Wort hat mich ja angesprochen. Der Untertitel, da war ich dann froh, dass das Thema Digitalisieren erst später kam, weil das andere hat mich halt interessiert. Aber was halt schön deutlich geworden ist, ist einfach, dass dieses andere, diese systemische Betrachtungsweise, die Vorarbeit im gemeinsamen Denken und Modellieren im Grunde das Fundament der Digitalisierung ist. Ja. Und wenn das vorher nicht passiert ist, dann hilft auch die perfekte Digitalisierung nichts.
Absolut. Sie wird nicht perfekt.
Ganz genau. Das habe ich daraus auch nochmal deutlich rauslesen können. Ja, aus meiner Sicht ein brillantes Buch. Ich habe es unheimlich gerne gelesen. Ich habe viele Gedanken, die ich in meiner systemischen Change- und Coaching-Ausbildung gelernt habe, endlich wiedergefunden in diesem Kontext. Insofern kann ich es auch nur aus ganzem Herzen weiterempfehlen.
Ja. Ja, es war mir auch irgendwann wichtig, diesen Bogen von diesem von der systemischen Fundamentierung zur Digitalisierung und zur Prozessautomatisierung zu schlagen. Also um eben nicht mich auf einer der Seiten irgendwo anzusiedeln, sondern wirklich ein Buch zu versuchen, das diese Brücke schlägt.
Ja.
Und deswegen hat es eben auch ein ausführliches Kapitel zur Prozessmodellierung mit BPMN, weil das gehört für mich in die systemische Sicht von Prozessen hinein.
Ein Werkzeug.
Ja.
Ja, ganz wunderbar in der Zusammenstellung auch. Ja, ich bin ja nie so tief eingetaucht. Ich habe zwar in den Prozessen auch solche Workshops moderiert, aber mir hat das gereicht, mit Kästchen und Pfeilen zu agieren, damit die Protagonisten die Zusammenhänge begreifen. Und jetzt merke ich oder habe dann auch nochmal gelernt, dass es da wirklich auch ja ein riesen Wissensgebiet gibt, in das sich zumindest ein Teilwissen auf jeden Fall lohnt, dann mitzunehmen auch für diese ganze Entwicklung. Okay, wunderbar. Herr Feldbrücke, das war jetzt wirklich ein so unglaublich spannendes Gespräch mit so vielen wichtigen Erkenntnissen. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und sich auf ein Gespräch mit einem Menschen eingelassen haben, den Sie ja auch gar nicht kennen. Ich habe Sie zumindest in Ihrem Buch kennengelernt. Sie kannten mich quasi gar nicht. Also herzlichen Dank für dieses ganz wunderbare Gespräch.
Die Freude war ganz meinerseits. Vielen Dank.
Wunderbar.
Ja, und das war sie, die Reise mit Rainer Feldbrücke, der als Gast in der Welt der Managementsysteme seinen ganz eigenen systemischen Blick hier vertreten hat. Ich fand besonders spannend, dass er die Managementsysteme in ihrem Zweck darin sieht, dass Führung zu bestimmten Themen zu gewährleisten ist. Sie sind Führungssysteme und stellen Werkzeuge zur Verfügung, diese Führung zu beobachten. Aufschlussreich fand ich auch die Diskussion um das Thema Dilemmata, denn wir haben einfach Widersprüchlichkeiten und Dilemmata in Unternehmen und auch im Bereich der Managementsysteme ist es dann eine wichtige Aufgabe, damit konstruktiv umzugehen. Und wunderschön fand ich den Ansatz, die Zielthemen der Managementsysteme als Erfolgsfaktoren zu bezeichnen und konsequent auch als solche zu vertreten und zu diskutieren. Faszinierend finde ich auch die Aussage, dass Prozessmanagement oder Prozesse eine Eindeutigkeit suggerieren, die in Wirklichkeit so gar nicht vorliegt. Wie gut, dass wir dann auch noch Menschen haben, die dann, wenn es nicht mehr so ganz eindeutig ist alles, kluge und sinnvolle Entscheidungen fällen können. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt erstmal für mindestens 4 Wochen. Ich gehe jetzt in die Sommerpause. Und verspreche dir aber, wir hören uns danach auf jeden Fall wieder und dann verrate ich dir auch ganz genau womit. Unter anderem solche Infos kriegst du natürlich auch, wenn du meinen Newsletter abonniert hast. Also, falls noch nicht geschehen, ganz unten auf meiner Webseite einmal klicken und eintragen. Das war's jetzt wirklich. Lass es dir gut gehen, genieß den Sommer, womöglich auch den Sommerurlaub. Ja, und bleib neugierig. Ciao, ciao.